Ja, schön angekommen am letzten Vormittag. Jetzt irgendwo auch zu Ende kommen und Abschied. Für uns diesmal auch. Mich hat früh so sehr berührt, auch so hier die letzten Meditationen auf dem Platz zu sitzen, wo ich so oft gesessen und gelotet und gefühlt und geschmerzt und gejubelt mit euch. Und es ist auch Ernte. Herbst ist auch Ernte. Blütenverfall ist auch immer Fülle. Und wir haben ein bisschen anders den Vormittag heute. Das jetzt noch so, wie ihr es kennt, dass ich ein paar Dinge erzähle und wir dann uns austauschen inhaltlich. Dann machen wir eine Pause und dann gibt es so eine halbe Stunde Tanzsession. Und dann vielleicht noch eine Übung. Und dann machen wir nochmal eine kleine Runde und so eine Nachlese, was es noch gibt, dass wir jetzt hier nicht am Stück zu lang sitzen und innerlich ist schon das Gähnen anfängt. So, da können wir mal gucken, was braucht es von Übungen oder Musikstücke oder CDs oder Tipps oder nächste Kurse und so, diese Dinge. Oder wenn dir noch was auftaucht. Ich mag jetzt in meinem Talk drei Dinge berühren, mal gucken, ob das geht, versuche es kurz und knackig zu machen. Das erste ist, worum es wirklich geht. Spiritualität ist für mich ein Engwort, ein zu Kleinwort für das, worum es geht. Es geht um Menschsein, um die Auslotung von Existenz, wie ein christlicher Autor mal schön geschrieben hat als Buchtitel, Kundschafterin oder Kundschafter der Existenztiefe. Finde ich ein super Wort, finde ich, sage ich, ja, mache ich mit. Kundschafterin, Kundschafter der Existenztiefe. Wir loten das Sein aus in seiner Weite. Und dazu habe ich fünf Punkte, die wir zusammenschauen können aus den spirituellen Traditionen und aus der Nahtodforschung. Ich finde die Berichte von Menschen, die über die Schwelle, durch die Schwelle und jenseits der Schwelle gereist sind, ganz faszinierend und wie eine Offenbarungsqualität für unsere heutige Zeit. Und habe mich da lange mit beschäftigt, ich tue das immer wieder und empfinde das wie auch eine spirituelle Tradition, wenn man so will, die oft erstaunliche Übereinstimmung zeigt, egal welchen Background die Leute hatten, ob die aus dem Atheismus kommen, ob das fromme Katholiken waren oder buddhistische Menschen oder sonst irgendwie, die Ähnlichkeit der Erfahrung ist frappierend. Einfach in Kürze, ohne zu weit zu gehen. Lieben und erkennen, Einsicht. Und das ist die Botschaft, das nehmen wir mit, wenn ihr so fragen wollt. Das ist unzerstörbar. Das heißt, dass wir vermutlich durch viele, viele Tausende von Lebensformen gehen, um zu dieser Individualität, die wir sind, hin zu erwachen. Und unser Menschsein ist auch nur ein Aspekt. Oder die Tagesschau zitiert, Willigis mag das Wort, es ist ursprünglich von Teilhard de Chardin, wir sind nicht Menschen, die eine spirituelle Erfahrung suchen, wir sind spirituelle Wesen, die die Erfahrung machen, Mensch zu sein. Das ist immer das gleiche Grün. Wir kennen das von innen, das wäre so meine Zusammenfassung, wie es ist, Baum zu sein und Feuer und Fels und Vogel und Tier und Ureinwohnerin und Frau und Mann und jetzt du. Wir kennen das. Und ich mag gar nicht dieses stelzige Wort Reinkarnation dafür herholen. Das ist auch nur eine Marginalie, wie das beschreibt. Ich würde es so beschreiben, wie ich es gerade sage. Und darin reift unsere Individualität. Das ist unsere große Reise. Und dann macht alles nochmal einen anderen Sinn, auch Abgründe. Ich bin in Indien einem Mann begegnet vor Jahren und der ging auf den Händen, weil er keine Beine hatte, mit Badeschuhen an den Händen und setzte sich dann hin und guckte mich an und sagte, ja, er war beeindruckend. Mein Alter ungefähr, sagt er, ja, die Europäer mit eurem Kleid. Er wusste sofort, was ich denke. Und sagt er, was tut es denn, wenn ich 1000 Leben bin? Was tut es denn, wenn ich eins im bittersten Elend verbringe? Er war da leer. Was Friedvolles im Gesicht. Ja, also, das gibt eine andere Entspanntheit in unsere Freuden und manchmal auch eben auch in unsere Leiden. Und das Fünfte ist, das ist wieder eher was, finde ich ganz interessant, wie die Wirklichkeit sich mischt, das ist eher was, was wir im Westen bejahen würden. Dem Vierten tun wir uns eher ein bisschen schwer. Und das Fünfte ist was wir im Westen bejahen würden. Das ist, dass die Berichte und im Grunde auch die Traditionen, wenn wir ganz in die Tiefe gehen, alle zeigen oder bezeugen, dass die absolute, das Beyond, wie ich es manchmal gerne nenne, das Jenseits von darüber hinaus, dass das personale oder Züge von Liebe hat und von uns meinen. Das ist kein wesenloser, unermesslicher Abgrund, sondern diese Weite, die manche in der Erfahrung auch nichts oder Leerheit oder blendende Nacht, was der Eckhart nennen, ja, die hat ein Gesicht, wenn ihr so wollt, in diesem ganz, ganz tiefen Sinne. Der Dalai Lama wurde mal gefragt von einer christlich inspirierten Schülerin von ihm, sag mal, glaubst du, dass das Absolute, die unendliche Leerheit dich liebt? Und dann überlegt er einen Moment, sagt er ja. Und dann sagt die Frau, das ist es, was wir im Westen mit einem personalen Gott meinen. Oh, sagt er, das ist sehr gut. Eine schöne Verbindung von diesem personalen und transpersonalen, würde ich es nennen. Und ich mag dieses Bild einführen, dass das sich wie ein Zoom vorzustellen. Es gibt ein Zoom von der Erfahrung. Das ist der eine Pol, aber das ist nicht alles. Die Gefahr ist immer, das zu reduzieren oder zum Ding. Und das zoomt bis ins Unendliche des Ungreifbaren, blendende Nacht und rauschendes Nichts. In der Sprache der Mystik. Und Leerheit. Die unermessliche Weite, der erwachte Zustand. Das ist die Transpersonaldimension. Beyond, beyond, beyond. Jenseits darüber hinaus. Ja, wie in der nochmal christliche Mystik, schönes Wort von Angelus Silesius. Was ihr von Gott mir sagt, genüget mir noch nicht. Die Übergottheit ist mein Leben, ist mein Licht. Wo soll ich also hin? Ich muss noch über Gott hinaus in eine Wüste ziehen. Das ist gemeint über alle unsere Vorstellungen des Absoluten. Silesius, ungefähr 15. Jahrhundert. Ja, das sind die Botschaften, worum es geht. Lieben, Einsicht, die uns befreit. Unsere Individualität ist kostbar. Wir kennen die Erfahrung vieler Lebensformen vermutlich, von Roteichen bis Menschsein. Und das Äußerste, Absolute, die unermessliche Weite ist im Kern, ist im Grunde Liebe, die uns alle, uns Wesen meint. Wie der christliche Theologe Bonaventura geschrieben hat, das steht auch auf seinem Grabstein, auf die Frage, warum hat er so christliche Sicht, warum hat Gott die Welt erschaffen? Und seine Antwort war, Deus vult habere contingentes se. Gott wollte andere haben, die mit ihm das Abenteuer der Liebe leben. Personal, Spiritualität, schöne Antwort. Und mehr buddhistisch könnten wir sagen, das Absolute, die unermessliche Weite und Offenheit des Seins drückt sich aus in all diesen Formen, die wir sind. Das heißt, wir geben dem auch was, wir ermöglichen ihm, sich auszudrücken. Wir sind nicht unwichtig. Gut, das wären so 5 Punkte, wo ich das so in die Nussschale schreiben würde. Das Zweite, was ich kurz skizzieren mag, und dafür brauchen wir diese Einsicht, ist, das kennen einige von euch vermutlich schon von hier oder auch anderswo, das ist eher vertrauter und aus der Tradition, das sind die sogenannten 4 Unermesslichen oder die 4 großen Gesten des Herzens, so würde ich es nennen. Und das hilft uns in den Alltag, im Alltag, mit uns, mit anderen und mit schwierigeren Situationen gut umzugehen und das nicht auf eine Haltung zu reduzieren. Die erste Haltung, die erste Geste ist das, was wir nennen könnten Freundschaft, zunächst mal auch mit uns selbst, liebevolle Freundschaft mit dem Leben, liebevolle Freundschaft mit den anderen, mit der Weltsituation. Das heißt, wir sind dabei, wenn wir das ins Tun übersetzen, das Lebenserhaltende und Lebensfördernde zu unterstützen. In das ganze Feld würde auch die Arbeit mit Menschen, Pädagogik, Supervision, Coaching, gute Beratung, Begleitung, wenn wir das in diese pädagogisch-psychologischen Fächer übersetzen, gehören. Also wir fördern das in uns und in anderen, was das Leben fördert. Freundschaft mit dir selbst haben wir immer wieder auch beschrieben. In der Tradition Maitri oder Metta, liebende Freundschaft. Was dann unweigerlich passiert, ist, dass wir an die zweite Ebene stoßen, wo wir das Lebensfördernde unterstützen, entdecken wir natürlich das Lebenshindernde. Und das ist das, was wir zunächst und zumeist als Leiden erleben. Und beim Leiden von uns selber und von anderen ist vor dem es heilen wollen, was berechtigt er ist, ist unser Mitgefühl. Und das ist die zweite große Geste des Herzens. Karuna, das Mitgefühl. Und Mitgefühl ist tiefer als liebende Freundschaft, weil es bereit ist, etwas, wie das Wort sagt, zu fühlen von dem Schmerz des anderen. Nicht alles, nicht da reinzuspringen, aber etwas resoniert in dir. Wenn jemand verzweifelt ist, resoniert in uns etwas, das uns berührt. Nicht die Identifizierung, wir haben im Deutschen diesen Unterschied zu Mitleid, wo wir eher so reinspringen in den Sumpf, und dann ertrinken vielleicht beide, darum geht es nicht, sondern dieses Mitfühlen, dieses Mitschwingen, diese Empathie oder Sympathie, das ist gemeint. Und aus dieser Haltung gehen wir ins Tun, dass wir Leiden mindern oder heilen oder Situationen verändern, die leidvoll und nicht hilfreich sind, manchmal auch mit der nötigen Kraft und Schärfe etwas durchzuziehen. Und wir versprechen einander nicht, uns nicht weh zu tun, das ist nicht das Versprechen. Wir versprechen allenfalls, bestenfalls einander Wohlwollen zu lieben, auch wenn wir uns mal wehtun, weil die Klarheit es fordert. Es bezieht sich auch auf Abgrenzung, Trennungsprozesse etc. Das ist die zweite große Geste des Herzens. Jetzt, wenn wir uns da rein versteifen, können wir natürlich ganz schön ausbrennen, weil das Leiden gibt es vielfältig und der Wesen sind zahllose. Und wir sind begrenzt und wir laufen von einem Heilplatz zum anderen. Und das ist ziemlich auszehrend. Das ist der klassische Punkt von Burnout in diesem Feld auch. Wie viele Ärzte und Ärztinnen und Psychotherapeuten haben damit zu tun? Oder in der Altenpflege, wo die Leute ja nicht mehr rauskommen. Das braucht was Tieferes. Und diese zwei tieferen Schichten sind dann die existenzielleren noch. Die beiden sind eher vertraut. Die dritte Dimension heißt, ein bisschen schwer zu verstehen, heißt mitschwingende Freude. Mudita im Sanskrit. Das ist so gemeint, dass wir, und jetzt brauchen wir dieses Bild, diesen Blick auf die große Reise, dass wir verstehen, selbst wenn ich, sag's mal von mir erst, von sich selbst, wenn ich durch schwierige und schwierigste Prozesse gehe und ich versucht habe, mit den beiden anderen Gesten mich zu unterstützen, gute Freundschaft mit mir, Mitgefühl, um das Leiden zu mindern, Heilungsprozesse und so weiter einzuleiten, das ist ganz wichtig, klar. So, und das, was übrig bleibt, das, was ich nicht verändern kann, zu sehen, das ist Teil meiner Reise, das ist nicht gegen mich. Das will mich nicht zerstören, auch wenn sie es vielleicht mal so anfühlt. Das ist ein Aspekt meiner großen Wesensreise durch dieses Leben oder wenn ihr wollt, durch viele Formen hin zu meiner immer mehr Individualität und Einzigartigkeit in diesem großen Zusammenhang. Und dieser Aspekt, dieser leidvolle, gehört offensichtlich dazu. Nicht, weil ich was falsch gemacht habe oder böse bin oder die Heilung nicht wirkt, sondern weil es einfach menschlich ist. Das zu erfahren. Ich will ja Mensch sein erfahren, also erfahre ich das halt auch. Und es ist Teil dieser Reise. Und daraus kann eine mitschwingende, resonierende Freude kommen, auch wenn Schmerz da ist. Freude, die keinen Gegenpol hat. nicht das Pendant Glück und Unglück, sondern diese tiefe Beseligung, auch das Abgründige und Schwierige ist Teil meines Weges, Teil meiner Reise und ist von was Tieferem gehalten. Das ist gemeint, das ist nicht so easy. Das kann ich aber auch dann für andere. Wenn ich das Nötigste getan habe, okay, das ist jetzt deine Reise. Und dich damit schauen, dich auch damit lieben und wertschätzen, nicht an dir rumbasteln, du machst immer noch was falsch, dass du immer noch leidest und so weiter. Das ist sehr demotivierend. Und die vierte und letzte und tiefste Dimension ist das Schauen, ist der erwachte Gleichmut, Upeksha in der Ursprache. Und das meint, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes zurücktreten, wir hatten ein paar Mal dieses Zurücktreten, dich an dich selber anlehnen, sich zurückfallen lassen, in diesen tiefen Raum des Schauens in dir, aus dem du schaust. Und alles seine Stimmigkeit und seinen Sinn hat, auch das Schwierige, auch das, was ich nicht verstehe. Das ist dieses tiefe Schauen, dem Raum geben, wie alles ist, wie ein Spiegel, die Lauterkeit eines liebenden Spiegels. Zum Spiegel kommt noch bei uns Menschen unser Mitfühlen, unsere Sensitivität dazu. Der Spiegel als Glas hat ja was Kaltes. Ja, aber wenn wir Spiegel sind, dann kommt dieses Wahrnehmen, diese Sensitivität dazu. Aber wir verwickeln uns nicht, wir mischen uns nicht ein. Wir nehmen einfach wahr und geben Raum. Vor einem Jahr oder anderthalb Jahr gab es einen Film von einer Katze, die einen Junkie begleitet durch seinen Entzug. Bob's Street Cat oder so. Ja. Genau. Bob der Streuner, genau, so hieß der Film. Ganz starker Film, finde ich, also autobiografisch auch. Und für mich die eindrucksvollste Szene war, wie dieser kleine Kater der einzige Zeuge ist, der schaut, wo er durch diesen Heroinentzug durchgeht und durch diesen Horror und die Schmerzen und den Wahnsinn und die Verzweiflung, wo er sich einsperrt in seine Wohnung, vorher begleitet, aber das macht er allein und der Kater sitzt und schaut. Ehrlich. Und dieses Schauen, deshalb ehrte und liebte diesen Kater auch so, dieses Schauen hat ihm den Raum gegeben, es war natürlich die Spitze der beiden, der Beziehung zwischen den beiden, dieser Kater hat mich eigentlich geheilt, die Präsenz dieses Tieres hat mich geheilt, dieser Seele. Ja. Und das ist ein schönes, starkes Bild, finde ich, dafür, und wenn das ein Kater kann, können wir das auch. Dieses tiefe Schauen, wir haben es ein bisschen geübt in diesem Mandala, wo wir die Welt gehalten, der Welt geschaut haben, manchmal etwas zu tun, was niemand tut, nämlich der Welt zu erlauben, dass sie ist, wie sie ist. Das heißt nicht, das Böse zu unterschreiben, das heißt aber nochmal größer zu sein, als der Unterschied zwischen Gut und Böse. Auch das Böse, das sogenannte Böse hat sich verirrt, das ist eine Verstellung und eine Verdrehung, letztlich von Grundenergie von Leben, letztlich sogar von Liebe. Und es hat was Unglückliches in sich. Und so ist nicht böse gegen das Leben. Und nochmal größer als dieser Unterschied. Schau. Und das ist unendlich wichtig. Sonst machen wir uns närrisch in dieser Zeit. Und mit uns selber auch oft. Und es braucht alle vier Gesten. Ja? Sag mal, es gibt auch diese Falle, dass Menschen sich nur in dieses Schauen versteifen und sich da festzurren. Dann ist es natürlich nicht mehr ein erwachter Gleichmut, dann ist es ein irgendwann auch egoistischer Gleichmut. Ja, ich lasse die Welt vorbeirinnen, alles ist vergänglich. Leiden kommt, Leiden geht, ich sehe die Hungernden, ich bleibe hier und gucke dem allen mal zu, wie es denn ausgeht. Das hat nicht viel mit Liebe zu tun. Deshalb brauchen wir alle vier Gesten. Wir müssen bei den alltäglicheren anfangen, damit wir dann in die Tiefe kommen. Nehmt es auch wie so ein Zoom für den allen. Das könnt ihr anwenden auf euch, auf Begegnungen, auf Beziehung, Familie, Partnerschaft, Kinder, euer Berufsfeld und auf unsere Weltsituation als Ganzes. Dann noch ein letztes in Kürze, einfach so ein paar Elemente, kann man auch später noch was zu sagen, oder wenn ihr Fragen habt, so die Brücke für den Alltag. Das Wesentliche, das ist die ganz, ganz gute Botschaft, entspannende Botschaft. Das Wesentliche nehmt ihr mit und dafür müsst ihr erstmal auch gar nicht so viel tun. Das ist nicht, was ihr euch merkt oder was ihr aufgeschrieben habt, das ist alles gut, sondern das, was in eurem Körper geschehen ist. Ihr nehmt euer Körpersein mit in den Alltag. Und da ist einiges geschehen. Verkörpertes Seele und Geist, verkörpertes Menschsein. Und da ist was, müsst ihr jetzt nicht euch alles immer merken oder wieder herholen. So, da ist was ohne Anstrengung. Das ist da. Es gibt dir eine Sicherheit und Vertrauen. Und es ist äußerst hilfreich, diese, sagen wir, innere Erinnertheit oder Erinnerung des Körpers natürlich zu kultivieren, weiter zu entfalten, dazu Kontakt zu behalten. Und dafür dient die Übung und nutzt wirklich die ganze Bandbreite auch an Übungen, die wir hier anbieten. Also vom Yoga über Schütteln und Musik, Tanzen bis hin zu Übungen in der Natur oder natürlich die Meditationen, von denen viele auf CD auch aufgesprochen sind oder auch ohne CD, wenn du sie so in dir hast, beides gut. Oder auch andere Übungen, die du schon kennst, die dir wichtig sind, Gresi. Und die Hilfe ist immer, mein Vorschlag ist, das ist so von den Leuten, Management und Zeit, mit Zeit gut umgehen zu können, arbeitet mit einem Zeitfenster. Mach dir das Zeitfenster, okay, diese Stunde nach dem Aufstehen, ich mache mir einen Tee oder irgendwas, und diese Stunde dann, die gehört mir, und dann gucke ich, was ich da drin mache. Und mal ist vielleicht Meditation dran, mal ist Yoga dran, mal ist Kopfstand dran, mal ist Tanzen dran. Also nimm so ein Zeitfenster, dass du nicht, weil wir alle haben so diesen, dass man den Schweinehund oder in der Gestalttherapie Underdog, also der kläfft immer von unten, gegen den Topdog. Der Topdog sagt, du müsstest, der Underdog sagt, ich mag aber nicht. Und wer siegt, könnt ihr euch an fünf Fingern abzählen, ist immer der Underdog. Weil der hat die emotionale Macht. Der andere ist ein Konstrukt. Auch wenn der zum Teil recht hat. Aber der auch. Und er ist immer der Mächtigere. Das heißt, wenn ihr dieses Polarspiel habt, packt die beide in ein Boot und fahrt auf den großen See, dass die sich versöhnen. Weil sonst landet man immer auf dem Sofa oder irgendwo. Die Hilfe ist, dir selber, sag mal, Räume zu schaffen, wo du gerne hingehst, dass dieses Top-Dog-Underdog-Spiel gar nicht erst losgeht. Also Reginald Ray, der sonst ein sehr straighter Meister ist, der sagt, wenn du wirklich Widerstand hast zu meditieren, dann solltest du es auch nicht tun, dann stimmt doch was nicht. Dann mach lieber eine andere Übung. Und das finde ich auch wichtig. Aber wenn du spürst, Mensch, mir hilft es, mir tut es gut, dann bleib dran. Und als Brückenpfeiler, wir hatten das Bild schon mal die Tage, als Brückenpfeiler empfehle ich euch sehr, immer wieder auch Retreats oder Ähnliches zu machen. Und ich meine das jetzt gar nicht als indirekte Bewerbung unserer Kurse, auch wenn wir das natürlich tun, uns freuen, wenn ihr wiederkommt und das ein bisschen wächst. Wenn du was anderes spürst, was dir sehr gut tut, mach's. Das widerspricht dem nicht. Und wir brauchen solche Brückenpfeiler von Auszeiten, so wie die alten Siddhas in Indien, die ein bisschen ähnliches Leben hatten wie wir, auch mit Familie und schwierige Situationen und Trennungen und Neubeginn und Kinder und dämliche Arbeit und bessere Arbeit. Und dann haben die sich immer wieder getroffen zwischendrin, in den Urwäldern und in der Gemeinschaft auch, und haben miteinander geübt, meditiert, intensiv, Retreats, und dann sind sie wieder in ihren Alltag. Und diese Kombi, die ist eigentlich klasse. Das, der Alltag ist so ein bisschen Schmirgelpapier, der uns wieder aufrubbelt. Und die Praxis, die tägliche Praxis und die Retreats, die integrieren das Ganze. Und nutzt den Alltag für deine Reise. Oder unser Leben ist unser Alltag, das ist die meiste Zeit. Und das ist auch Alltag, nur ein bisschen anders gefärbt. Also nutzt diese Elemente. Tägliche Praxishilfe. Es ist besser, oft eine Viertelstunde zu meditieren, als am Wochenende zwei. Also lieber täglich so am Faden bleiben. Den weiterspielen. Und hin und wieder in Retreat schau, was dich anspricht. Wir haben ein breites Angebot. Ich sage nachher noch ein bisschen was dazu. Aber die Website ist aktuell, ist auch als Support, als Unterstützung für euch dafür gemeint. Ich habe nicht so viel Zugang zu Werbung oder Marketing. Ich mag es eher so, die Kunst der Mitteilung, die Kunst der Unterstützung. Ja, das heißt, sich verwurzeln in der Freundschaft mit dir und zu gucken, was du brauchst. Das wäre so die Essenz der Brücke in den Alltag. Und daraus fließen dann deine Entscheidungen und Aktionen. Okay, vielleicht soweit mal diese drei Themenfelder, worum es wirklich geht, in der Essenz, das erste, dann die vier großen Gesten des Herzens und jetzt so ein paar Tipps für die Brücke in den